Der Herr Özdemir, unser Minister, hat, wie anfangs skizziert, gerade diesen Waldzustandsbericht präsentiert. Und er hat so ein Statement da, das mir sofort aufgefallen gegeben hat, gesagt, der Wald braucht uns, aber umgekehrt brauchen auch wir den Wald. Das stimmt nicht. Der Wald braucht uns nicht. Dem Wald geht es ohne uns viel besser. Aber wir brauchen auf jeden Fall den Wald.
Hi und herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Salon 5 Reporter Matti und ich spreche heute mit Tobias Scharnweber. Vielleicht stellst du dich kurz vor, wer bist du überhaupt?
Ja, also ich bin, wie gesagt, Dr. Tobias Scharnweber. Ich arbeite an der Uni in Greifswald, bin ein Landschaftsökologe, beschäftige mich hier an der Uni in der Arbeitsgruppe, in der ich tätig bin, vor allem mit Waldökologie, mit Jahrringen von Bäumen. Das ist so mein Hauptforschungsthema und nutze diese Jahrringe von Bäumen auch, um Voraussagen zu treffen über Entwicklung von Wäldern, so ganz allgemein. Also ein Waldökologe aus Greifswald, von der Uni Greifswald.
Jetzt hast du es schon angesprochen, Wald. Es geht heute um Wald. Wir gucken heute so ein bisschen auf den Wald im Allgemeinen, auf Waldsterben und vielleicht auch auf die Zukunft von unserem Wald hier. Damit wir das überhaupt klären können, was ist denn überhaupt der Ist-Stand von unseren Wäldern momentan?
Da gibt es jährlich von allen Bundesländern eine sogenannte Waldzustandserhebung. Das sind immer so die Grundlagen für diese Ankündigung, oh, der Wald stirbt, dem Wald geht's schlecht, dem Wald geht's gut. Da wird jährlich immer an einem festgelegten Probenraster werden bestimmte Waldbestände begutachtet, vor allem die Kronenverlichtung, wird geguckt, wie viele Blätter haben sie, wie viel müssten sie haben, und das wird pro Baumart gemacht. Und wenn man sich diese Auswertung anguckt, die wurde gerade vergangene Woche deutschlandweit zusammengefasst und von unserem Minister Özdemir vorgestellt, dann geht es dem Wald sehr schlecht, also so schlecht wie eigentlich noch nie. Über ein Drittel ist deutlich geschädigt, egal durch alle Baumarten. Es gibt natürlich gewisse Baumarten, vor allem die Fichte, denen es ganz besonders schlecht geht, die großteilig oder großflächig absterben. Aber auch Laubbäume haben ja deutliche Kronenverlichtungen, und richtig gesund ist eigentlich fast nur noch jeder fünfte Baum, wenn man sich auf diese Daten bezieht. Also das ist schon dramatisch, kann man sagen. Und hinzu kommt, dass nicht nur die Kronen verlichtet sind, sondern dass tatsächlich auch fast 5% der Waldfläche mehr oder weniger abgestorben ist in den letzten Jahren, vor allem eben als Folge dieser beiden Dürrejahre 2018 und 2019.
Ist das gleichmäßig verteilt auf Gesamtdeutschland, oder gibt es da irgendwie, ich würde jetzt mal Hotspots sagen, wo der Wald besonders stark geschwächt ist?
Das gibt's. Also das betrifft, wie gesagt, vor allem die Fichte. Das ist die Baumart, die am meisten leidet oder wo die Absterberaten am höchsten sind. Und die wächst eben vor allem in Mitteldeutschland. Also irgendwie Thüringen, Eifel, Harz, das sind so die Hotspots, wo teilweise über ein Drittel der Waldbestände oder der Fichtenbestände durch Borkenkäferbefall abgestorben sind. Also das ist schon dramatisch. Also ja, so Mitteldeutschland, über Thüringen, Hessen, so weiter, da sind die, Sauerland ist auch so ein Hotspot, wo einem erstens viele Fichten wachsen und wo es eben auch in den letzten Jahren nochmal wirklich trockener war, also auf so flachgründigen Böden und so weiter. Mhm. Da ist es am schlimmsten.
Jetzt ist das ja in Deutschland, scheint es ja total schlecht mit dem Wald auszusehen. Ist das global genauso?
Oh, das ist könnte man sehr umfassend drüber dozieren, wie das global aussieht. Ja. Ich kann es vielleicht so ein bisschen europaweit sagen. Da sieht es eigentlich ähnlich aus. Also Deutschland sieht es ein bisschen schlimmer aus noch als in Nachbarländern. Das liegt aber vor allem eben auch an dem hohen Fichtenanteil, und den deutlich geschädigten Fichten, aber auch im mediterranen Gebiet gibt es große Waldschäden. In Frankreich sieht es nicht viel besser aus. Sind vielleicht ein bisschen unter 30% der Bäume, die da geschädigt werden. Es gibt das nennt sich ICP Forest, also so ein internationales Konsortium, die dann eben auch europaweit solche Waldzustandserhebungen machen. Und wenn man sich das so anguckt, dann ist Deutschland schon eins der Länder, wo es ja eher schlimmer aussieht, das kann man so sagen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich überall In Europa zumindest geht es dem Wald schlecht. Dann, wenn man weiter ausholt, Regenwald, das wisst ihr alle, ne? Da wird viel
Ja.
abgeholzt. Auch da gab es Trockensommer und so weiter. Also auch, ja, aber das ist führt wahrscheinlich zu weit in der Diskussion
Wir
hier.
haben demnächst auch eine Themenwoche zum Thema Regenwald. Also das wird auch noch kommen. Jetzt hast du gerade gesagt, das liegt auch an den Dürrejahren. Was sind denn die Gründe, warum es besonders auch vielleicht bei uns in Deutschland gerade so schlimm aussieht mit dem Wald?
Im Vergleich jetzt zu anderen, also das ist jetzt nicht dramatisch anders in anderen Ländern und diese Trockenheit macht natürlich nicht an Ländergrenzen halt. Und wenn man aktuell guckt, gerade diese großen Grundwasserabsenkungen oder die sinkenden Seespiegel, ganz trockene Winter in Norditalien, die Seen haben Rekordtiefstände oder auch in Frankreich hat es fast den ganzen Winter nicht geregnet. Also das ist schon, das direkte Absterben ist dann natürlich die Folge von Borkenkäferbefall, aber dass diese Borkenkäfer überhaupt so eine Massenvermehrung nach sich ziehen oder haben, das liegt natürlich vor allem das sind klimawandelbedingte Schäden. Also diese 18 und 19, diese beiden extremen Sommer, das sind Rekordhalter, vor allem auch hier in Nordostdeutschland, das sind die wärmsten, die trockensten Sommer seit Wetteraufzeichnung, ne? Also seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Und ja, da haben eben unsere, gerade eben diese Monokulturen große Probleme mit dieser Wirtschaftswelt.
Jetzt vielleicht eine Frage, die man sich eigentlich gut daraus schon schließen kann, aber ich stelle sie jetzt für den Podcast trotzdem. Warum ist das überhaupt ein Problem, dass unser Wald stirbt?
Naja, also ja, warum ist das ein Problem? Weil wir den Wald natürlich brauchen. Und wir brauchen ihn nicht nur, wie das oft argumentiert wird, weil er uns schönes Bauholz zur Verfügung stellt und wir den Wald brauchen, um aus den Stämmen Bretter zu sägen, sondern Wald an sich hat so viele ökologische oder stellt umsonst eigentlich so viele ökologische Leistungen bereit, auf die man nicht verzichten kann, ne? Also große Zahl von Grundwasserbrunnen zum Beispiel befindet sich im Wald, weil dort das Wasser eben ja im Vergleich zu Brunnen, die irgendwie auf Ackerflächen sind oder unter landwirtschaftlich genutzten Flächen, das Wasser dort sauber ist, ne? Keine Nitrate enthält oder viel weniger. Der Wald bereitet oder beeinflusst das Kleinklimat, ne? Er kühlt Umgebung auch nennenswert. Also das sind so, es er bietet Lebensraum, also diese Biodiversitätsfunktion von Wäldern. Wir alle gehen gerne in Wäldern spazieren. Man kennt so das Gefühl also bei mir ganz oft ist das so, ne, nach einem stressigen Tag taucht man in den Wald ein und sofort fährt man runter. Der Herzschlag beruhigt sich. Also, ne, diese Erholungsfunktion und da könnte man, diese Liste ist ewig lang, was Wälder alles leisten, was aber leider vielleicht kommen wir da auch noch ein bisschen hin, jetzt in der Diskussion, eben meist nicht vergütet wird oder was eben der Wald einfach so bereitstellt, wo aber der Förster, der Waldbesitzer, was auch immer, kein Geld dafür bekommt. Ne? Also,
Wird das dann auch
das
als selbstverständlich angenommen?
na klar, also so ist es bisher, ne? Und das ist ja auch das große Problem, diese Leistung, die ja Ökosysteme umsonst für uns erbringen, Sauerstoffproduktion, Luftreinhaltung, Grundwasserreinhaltung, klar, das wird für selbstverständlich genommen und das merkt man eben erst, wenn es wie jetzt dazu kommt, dass Wälder großflächig absterben und sich das Regionalklima verändert, dass dann eben doch ja, das Grundwasser nicht mehr so gereinigt werden kann, all solche Effekte, ne? Und dann kommt man ins Überlegen, ist das wirklich noch zeitgemäß oder sollte es da eben auch andere Möglichkeiten, Instrumente geben, um Wälder auch anders zu wertschätzen?
Damit man sie wertschätzen kann, müssen sie ja überhaupt erstmal erhalten werden. Was muss denn jetzt getan werden, akut?
Ja, und auch das ist eine Frage, wo man eigentlich, wenn man so diese Diskussion verfolgt, gibt es zwei Lager. Es gibt einmal so das Lager der, ja, nenne ich mal ein bisschen nachhaltigeren Waldökologen, die sehr oft auf der Seite stehen oder der Meinung sind, dass im Wald sehr oft nichts tun eigentlich eine gute Maxime ist. Also, dass man auch mal solche großflächig abgestorbenen Bestände liegen lässt, das Totholz teilweise im Wald belässt, auf natürliche Sukzession, also auf das natürliche Einfliegen von Samen und Keimen von Bäumen vertraut und den Wald sich selber überlässt. Ne? Das ist billig, insofern, dass man da nichts aktiv machen muss. Das erfordert natürlich Zeit und Geduld und das haben eben viele Waldbesitzer nicht. Und der Mensch an sich, es ist unsere Natur, wir wollen aktiv werden, wir wollen gestalten, wir wollen dem Wald auch helfen. Und dann gibt es eben dieses andere Lager der eher, ja, sagen wir mal, eher Forstpraktiker, die jetzt aktiv dort das abgestorbene Holz ernten, aus dem Wald schaffen, aufräumen in Anführungszeichen, wieder neu pflanzen und eben ja teilweise auch natürlich mit anderen Baumarten. Also da gibt es viele Überlegungen. Die Fichte ist es auf vielen Standorten nicht mehr. Was kann es denn da sein, was noch gutes Bauholz liefert? Das ist dann oft eine Douglasie zum Beispiel, also eine Baumart, die sicherlich ein bisschen besser mit trockenen Bedingungen zurechtkommt, die aber garantiert auch irgendwann, gerade wenn sie so in Monokulturen großflächig angebaut wird, ähnliche Probleme zeigen wird. Die kommt aus Nordamerika, dann gibt es ein bisschen Kritik von der Naturschutzseite. So eine in Anführungszeichen fremdländische Baumart wird hier angepflanzt. Man weiß gar nicht, wie passt die sich ins Ökosystem ein. Man weiß, die hat deutlich weniger, bietet deutlich weniger Lebensraum oder deutlich weniger Organismen Lebensraum, weil eben hier diese angepassten Pilze und so weiter noch fehlen oder nicht hier sind. Also ja, also was kann man tun? Also meine Meinung ist, man kann das auch nicht überall und großflächig und komplett alles in Ruhe lassen, aber man sollte doch viel mehr den Wald sich selbst entwickeln lassen und die Naturverjüngung, die dann dort entsteht, ist garantiert ein deutlich stabileres Waldökosystem. Sicherlich dann mit teilweise weniger Holzerträgen oder vielleicht auch, ja, Birken, Ebereschen und so anfliegen, das ist jetzt nicht so das typische Bauholz. Aber an vielen Stellen, gerade flachgründigen Böden in diesen mitteldeutschen Trockengebieten, da kann man froh sein, wenn auch in 20, 30 Jahren da überhaupt noch Wald ist. Also darum muss es vor allem erstmal gehen, den Wald wirklich als Ökosystem an solchen extremen Standorten zu erhalten.
Muss da vielleicht auch von der Politik einiges getan werden? Gibt es da Forderungen?
Na klar, also und da wird auch was getan. Also da gibt es oder gab es direkt nach den Dürrejahren so Sofortprogramme, dass Waldbesitzer so Soforthilfen beantragen konnten, um ihre Flächen zu beräumen, teilweise eben neu aufzuforsten. Und es gibt es auch jetzt gerade wieder, wurde verkündet, dass es da so ein Programm gibt, was wieder viele 100 Millionen ausschüttet, um eben Waldbesitzer bei diesem Waldumbau. Also da ist man sich eigentlich einig, dass jetzt das nicht wieder Fichte nach Fichte kommen kann oder dass man auf diese Schadflächen jetzt nicht mehr Monokulturen pflanzt, dass es hingehen muss zu einem Waldumbau Richtung Mischwäldern, ne? Also das, und das, da stimme ich auch vollkommen zu, dass das sicherlich das Mittel der Wahl ist. Ja, und da gibt es natürlich Forderungen auch, dass die Politik da noch mehr monetär unterstützt, also noch größere Programme auflegt. Aber es gibt auf jeden Fall da Bewegung und es gibt Unterstützung für Waldbesitzer. Und auf der anderen Seite, das spüren wir hier auch in der Forschung, gibt es auch da eine Menge. Es gibt einen sogenannten Waldklimafonds, also so einen Forschungsfonds sozusagen, wo in alle möglichen Richtungen geforscht wird, wie kann es dem Wald oder wie kann man den Wald erhalten? Welche Baumarten, die vielleicht hier bisher nicht heimisch sind, sind die Baumarten der Zukunft? Wie kann man Trockenheit vermeiden? All solche Sachen. Also es geht auch viel Geld in die Forschung, wovon wir aktuell profitieren tatsächlich, ne? Also da haben wir einige Forschungsprogramme oder Projekte jetzt eingeworben. Es wird viel auch dahin gehen, dass man dieses Monitoring, was ich anfangs so skizziert habe, ne, dass man so diese Kronenzustandserhebung, dass man das zunehmend automatisiert, vielleicht auch auf Drohnen- und Satellitenbildern beruhen lässt. Da gibt es verschiedene Ansätze, dass man das so ein bisschen auch aktueller gestalten kann, dass es nicht nur jährlich solche Kronen- oder solche Waldzustandsberichte gibt, sondern mehr oder weniger tagesaktuelle Karten. So wie es so einen Wetterbericht gibt, gibt es dann auch so einen Waldvitalitätsbericht und so.
Meinst du, das hat eine Chance, wenn man das durchzieht, dass der Wald eine gute Zukunft bei uns hat?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also wenn man den Klimawandel, es gibt Klimamodelle, man kann sich angucken, wie in Abhängigkeit davon, wie sich eben unsere Gesellschaft entwickelt mit ihrem CO2-Ausstoß, ne, wo es hingehen kann, 1, 2, 3 Grad Erwärmung. Und in gewissen Grenzen ist der Wald auf jeden Fall anpassungsfähig. Es sind dann sicher andere Baumarten oder es sind vielleicht auch nicht mehr so hochwüchsige Wälder und so dichte Wälder teilweise, aber es wird sicherlich Deutschland auch selbst unter relativ pessimistischen Szenarien ein Waldland bleiben oder er wird noch nach wie vor Wald wachsen, aber der Wald wird tatsächlich weniger produktiv sein, er wird anders aussehen. Und ja, also wenn das aber völlig aus dem Ruder läuft, also irgendwelche Erwärmungsszenarien von 4, 5 Grad, dann ist es eigentlich mehr oder weniger eine Blackbox. Solche klimatischen Bedingungen haben wir hier in unseren Breiten nicht erlebt, auch in der Vergangenheit nicht. Und wie sich dann Wälder, die ja eigentlich sehr langsame Regenerationszyklen haben, ne? Also ein Förster denkt eben nicht in Jahren, sondern eher in Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Und eine Eiche regeneriert sich, wenn es hochkommt, braucht sie sich nur alle 100, 200 Jahre zu verjüngen, ne? Also so alt werden die Bäume ja oder noch viel älter. Also das sind viel langsamere Anpassungsmechanismen, als der Klimawandel jetzt fortschreitet. Und diese Diskrepanz zwischen ganz schneller Erwärmung und eben ja hohem Lebensalter von Bäumen, das ist natürlich, macht so ein Waldökosystem eben ja deutlich anfälliger für solche schnellen Klimaänderungen.
Jetzt bin ich in meiner Recherche auch auf Urwälder gestoßen. Man denkt ja bei Urwäldern irgendwie an den Regenwald, aber es gibt oder gab ja auch Urwälder in Deutschland. Was ist das überhaupt, ein Urwald?
Ja, also Deutschland oder ganz Europa war mehr oder weniger komplett von Wald bedeckt, ne? Also oder wäre ohne uns Menschen. Wir haben schon sehr früh, also mit der neolithischen Revolution, als der Mensch sesshaft wurde, ne, hat er angefangen, eben Wälder zu roden, Ackerflächen zu schaffen und das eben so weit getrieben, wie es jetzt aussieht. Das in Deutschland ist ein Drittel ungefähr noch Wald. Ohne den Menschen wären es weit über 90%. Und also Urwälder gibt es eigentlich in Mitteleuropa so gut wie gar nicht mehr, beziehungsweise gar nicht mehr, ne? Also Europa wäre ohne den Menschen ein in weiten Teilen von Wäldern bedecktes Land oder bedeckte Fläche. Und auch seit der Besiedlung durch den Menschen oder mit der Sesshaftigkeit, mit dem Sesshaftwerden des Menschen in der neolithischen Revolution, also in der Steinzeit, hat der Mensch eben angefangen, Wälder zu roden und zu beeinflussen. Und es gibt eigentlich tatsächlich keinen Wald mehr, mag vielleicht so ein ganz abgelegenes Tal irgendwo in den Hochalpen sein, wo noch kaum jemanden einen Baum gefällt hat, aber ansonsten gibt es das nicht mehr. Es gibt diesen Białowieża Nationalpark in Ostpolen an der Grenze zu Weißrussland oder beziehungsweise ein Teil ist auch in Weißrussland, der immer noch so als der letzte Urwald in Mitteleuropa gehandelt wird. Aber auch da, das war Jagdgebiet des Zaren, das war ein Zentrum der europäischen Bienenzucht, da hat es oft gebrannt. Auch da hat der Mensch deutlich seine Finger im Spiel gehabt und diesen Wald beeinflusst, wenn auch wahrscheinlich nie ganz kahlgeschlagen. Also der hat eine lange Waldkontinuität. Und es gibt natürlich heutzutage in Deutschland oder auch Europa, es gibt Schutzgebiete, Nationalparke mit ihren Kernzonen, wo Wälder sich selbst überlassen werden. Und das sind teilweise auch alte Wälder. Also ich selber forsche in einem Wald auf einer ganz kleinen Ostseeinsel, die Insel Film, der ja, wahrscheinlich oder nachweislich eigentlich seit 400, 500 Jahren nie eine Axt gesehen hat. Also der sich selbst dort entwickelt. Und das ist auch kein Urwald. Auch dort wurde mal alles gefällt. Das ist überliefert. Da haben mal zwei Stralsunder Kaufleute das Holz ernten dürfen, so vor 500 Jahren. Aber seitdem eben sich selbst überlassen. Und solche Urwaldreste oder sagen wir solche alten Waldstandorte, die heute eben Totalschutzgebiete sind, sind extrem interessant, was Forschung betrifft, ne? Also da sieht man eben, wie ein natürliches Waldökosystem jetzt mit diesen Klimaänderungen ja umgeht, beziehungsweise welche Baumarten sich da verstärkt verjüngen, wie so ein Wechsel auch da teilweise stattfindet hin zu ein bisschen trockenheitsresistenteren Baumarten. Ja, also diese Urwaldforschung in Anführungszeichen oder diese Referenzwälder, die gibt es viel zu wenig und da gibt es ja auch Bestrebungen eigentlich, oder schon lange gibt es diese Biodiversitätsrichtlinie in Deutschland, dass 5% der Wälder tatsächlich ungenutzt sein sollten, was bedeutet, dass da die Hälfte Privatwald ist. Man kann einen Privatwaldbesitzer nicht verpflichten, seinen Wald aus der Nutzung zu nehmen. Bedeutet, 10% der öffentlichen Wälder sollten ungenutzt sein. Das ist so das Ziel, wo wir aber noch weit davon entfernt sind. Und ein Hauptgrund ist eben tatsächlich, dass diese Wälder eben so eine, ja, wichtige, erstmal natürlich ein wichtiger Lebensraum für viele Totholzbewohner, Altholzbewohner und so sind, also eine hohe waldtypische Biodiversität aufweisen und zweitens eben auch als Anschauungsobjekte und Forschungsobjekte extrem interessant und wichtig sind, ne? Wie Wälder eben von sich aus ohne uns ja sich an sich schnell ändernde Bedingungen anpassen können. Und da staunt man manchmal, wie dynamisch dann doch so ein Ökosystem Wald ist.
Ich denke mal, die können dann auch gute Indikatoren sein im Verhältnis zu unserem Wald, den wir jetzt hier so haben, als normalen kleinen Wald, der einfach mitten im Ruhrgebiet steht, bei uns zum Beispiel.
Klar, also dafür wird es genutzt, wobei eben das ist ein Riesenunterschied. Also so ein häufig gestörter Wirtschaftswald, wo immer mal wieder ein Harvest darüber fährt, der Boden verdichtet ist und so, das sind ganz andere Störungsbedingungen im Vergleich zu einem ungestörten ja, Naturwaldreservat, ne, wo man allein schon, also das ist vielleicht so ein schönes, anschauliches Beispiel, wenn ich in diesen eben erwähnten Wald da auf der Insel Film betrete, man läuft dann auf so einem weichen, federnden Waldboden. Ne? Also es ist ein ganz anderes schon dieses Gefühl, man geht wie in so eine geschlossene Halle. Es ist sehr dicht, sehr dunkel dort. Ja, ein geschlossenes Kronendach, es ist viel kühler und dieses Gefühl oder dieses allein, ja, also dieses Gefühl schon beim Betreten des Waldes, das ist ganz anders, wenn man in so ein, weiß ich nicht, hier in Nordostdeutschland sind Kiefernwälder sehr verbreitet. Ne? Das sind so die typischen Forstwälder oder die typischen Nutzwälder, da ja, ist das alles ganz anders. Also da hat man nicht so einen weichen Waldboden, ein viel offeneres Kronendach und so weiter.
Weil die Wälder ja auch nicht von der Natur gepflanzt wurden, sondern von Menschen zum Gebrauch des Holzes, ne? Das macht ja auch
Genau.
viel.
Das macht ganz viel und das ist nach wie vor und das ist auch was, ja, was ich auf jeden Fall, habe ich ja anfangs schon gesagt, ne? Also dass diese Multifunktionalität der Wälder viel mehr betont werden muss. Also, dass Wälder eben nicht hauptsächlich der Holzproduktion dienen. Auch das ist wichtig und das muss auch, Holz ist ein toller Rohstoff und das soll auch seine Rolle spielen. Man kann jetzt nicht alle Wälder aus der Nutzung nehmen. Aber dass doch diese Maxime zuallererst sind es eben Nutzwälder zur Holzproduktion, das muss sich ändern in den Köpfen, dass Wälder eben auch ihren Eigenwert als Ökosystem haben und eben diese vielen weiteren Dienstleistungen erbringen, dass das irgendwie gleichwertig nebeneinander ja, gewertschätzt wird.
Hast du jetzt vielleicht noch einen Appell an unsere ZuhörerInnen? Sowas wie, geht mal öfter in den Wald oder sowas?
Ja, geht in den Wald auf jeden Fall. Schaut euch die Wälder an, sucht euch vor allem schöne Mischwälder. Und es gibt dieses Shinrin-yoku. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff vielleicht schon mal gehört habt, dieses Waldbaden. Das ist ein Begriff, der aus dem
Kümmern wir
Japanischen
uns
kommt.
auch in der Woche drum.
Ah ja, gut,
Werde ich
dann.
auch demnächst in den Wald gehen und Waldbaden und hier die ZuhörerInnen mitnehmen.
Ah, sehr schön. Ja, also sowas, macht das ruhig öfter.
Ja.
Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Das ist. Das hilft, wieder ein bisschen runterzufahren und der Wald nicht nur dadurch, dass es da kühler und ist und die Vögel singen, sondern allein schon auch dadurch, dass man da irgendwelche Öle einatmet, Gerüche spüren kann, geht es einem dort besser. Und ja, lernt das zu wertschätzen. Also geht in den Wald, schaut euch um, stellt euch vielleicht mal regelmäßig immer wieder an die gleiche Stelle und beobachtet gerade jetzt im Frühjahr, ne, wie schnell sich da doch was ändert. Da ist jetzt gerade dieses Fenster, wo die Laubbäume noch keine Blätter haben, aber eben die Krautschicht unten sich entwickelt und es blühen die Anemonen oder die Goldsterne, so diese Frühjahrsgeophyten. Dann kommt irgendwann das erste zarte Laub und irgendwann ist die Kronenschicht ganz dicht und es ist dunkel. Also da verändert sich ganz viel im Laufe eines
Ja, das
Jahres.
ist wirklich toll zu beobachten. Ich sehe das auch, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, sehe ich auch einen großen Walnussbaum und ein paar Pappeln. Und die sind jetzt noch ganz kahl. Aber wenn wir jetzt 3, 4 Wochen in die Zukunft gucken, sieht das schon wieder ganz anders aus.
Genau, also gerade jetzt im Frühjahr, ne, ist das
Ja.
ganz dynamisch. Wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich leider nur eine Baustelle. Keine Bäume. Oder naja, doch, eine kahle Kastanie. Aber ja, in 3 Wochen hat die auch Blätter. Der Herr Özdemir, unser Minister, hat, wie anfangs skizziert, gerade diesen Waldzustandsbericht präsentiert. Und er hat so ein Statement da, das mir sofort aufgefallen, gegeben hat, gesagt, der Wald braucht uns, aber oder umgekehrt brauchen auch wir den Wald. Das stimmt nicht. Der Wald braucht uns nicht. Dem Wald geht es ohne uns viel besser. Aber wir brauchen auf jeden Fall den Wald. Das ist vielleicht ein
Ja.
schönes Schlussstatement.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, dass wir heute über das Thema sprechen konnten. Ich würde sagen, hört auch in unsere anderen Podcasts rein. Schaut auf Instagram und TikTok vorbei unter Salon5-. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.